Gut, zum Einstieg eine Frage an euch alle. Also eigentlich wäre heute offener Gottesdienst, aber genau, ihr wisst, vor 2 Wochen hat es nicht mehr so gepasst mit der Predigt. Und auf ein bisschen Drängen vom Jochen hole ich heute die Predigt nach, weil er dann, glaube ich, nächste Woche oder so drauf aufbauen möchte. Deshalb werden wir uns heute mit dem Text aus 1. Korinther 9, Abvers 19 beschäftigen. Aber zuerst eine Frage an euch. Wer von euch hat schon mal beim Gewinnspiel mitgemacht? Ja, ich denke, die meisten von uns haben schon mal mitgemacht. Ich kann mich noch erinnern, also Beispiel aus meiner Kindheit, als ich so ein kleiner Knirps noch war, sind wir oft mit den Eltern mitgegangen, einkaufen, mein Bruder und ich, in so einen Supermarkt in Innsbruck. Und nach der Kasse hat es da solche Wände gegeben, da waren immer so diese Gewinnspielkarten, weiß nicht, heute gibt es sie, glaube ich, gar nicht mehr so oder eher vereinzelt. Und ja, dann haben wir die alle durchgeschaut, die Besten haben wir uns rausgefischt, also die Besten, da wo es halt, wo die besten Preise versprochen waren, und haben halt voller Hoffnung die immer ausgefüllt, Woche für Woche, in voller Hoffnung, dass wir da was gewinnen. Gell? Genau. Also ich kann euch sagen, ein Hauptpreis ist es nie geworden, also Auto haben wir nie gewonnen. Aber es war sehr spannend, immer einzuschicken und zu warten, wird man irgendwas gewinnen, ja, den Hauptpreis vielleicht oder einen der 100 kleinen Preise. Und eines Tages ist es echt passiert, da hat mein Bruder eine Post bekommen, hat ein Päckchen bekommen und keiner hat gewusst, woher das ist. Und dann haben wir aber schon was geahnt, ja, dass er da beim Gewinnspiel was gewonnen hat. Ja. Und was war das? Das war eine Holzbox. Und in dieser Holzbox, ich würde es jetzt nicht erraten, war eine Sachertorte. Ja. Und die hat natürlich wunderbar geschmeckt. Gell? Also ich habe natürlich auch ein Stück abbekommen, mindestens eins. Ja. Und die hat so gut geschmeckt wie noch nie. Ja. Also endlich etwas gewonnen. Ja. Das war so eine Begeisterung und auch diese schöne Holzbox. Ja. Ja. Und wenn du teilnimmst bei einem Gewinnspiel, besonders als Teenager, dann geht es ja nicht nur ums Teilnehmen, sondern du möchtest natürlich gewinnen. Ja. Und da ist es endlich mal passiert, dass wir einen dieser Preise gewonnen haben. Ja, und um dieses Stichwort Gewinnen geht es auch heute. Mit dem gravierenden Unterschied, es geht heute nicht nur um einen Hauptgewinner, sondern jeder von uns ist ein Gewinner. Ja? Jeder, der teilnimmt bei diesem Spiel oder bei diesem Wettrennen, ist automatisch ein Gewinner. Und so lautet eben der Titel der heutigen Predigt: Als Nachfolger Jesu bist du ein geborener Gewinner. Als Nachfolger Jesu bist du ein geborener Gewinner. Oder anders ausgedrückt, wer mit Jesus beginnt, der gewinnt. Ja? Und bevor wir jetzt den Text gleich lesen, möchte ich zu Anfang noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns in deinem Namen versammeln dürfen, dass wir Lieder singen dürfen dir zur Ehre, dass wir dein Wort betrachten dürfen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast als lebendige Nahrung, als Kompass für unser Leben, als ein Wort, was uns Mut und Zuversicht gibt in einer Zeit, die überschattet ist von Angst und Depression. Danke, dass wir in dir, in deinem Wort einen festen Kompass haben, der uns Orientierung für unser Leben gibt. Jetzt wollen wir dir bitten für diese nächste halbe Stunde, dass du uns dein Wort öffnest, die Augen dafür, dass es fest in unserem Herzen verwurzelt ist und uns Hoffnung gibt. Danke für deine Gnade. Amen. Also, wer mit Jesus beginnt, der gewinnt. 1. Korinther 9, 19 bis 27. 1. Korinther 9, 19 bis 27. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich immer mehr gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Paulus spricht in Bezug auf sich und auch uns mehrmals von Gewinnen. Das heißt, Christen sind keine Loser. Ja? Und vor allem, wenn wir die Person des Paulus anschauen, dann sehen wir, dass er schon gar kein Loser war. Paulus war ein Draufgänger, bereits vor der Bekehrung war er ein Draufgänger und vielmehr noch nach seiner Bekehrung. Für ihn hat immer das Prinzip gegolten, alles oder nichts oder volle Kraft voraus und Sieg. Halbe Sachen hat es beim Paulus nicht gegeben. Das ist für ihn nicht in Frage gekommen. Das eigene Leben für Jesus verlieren, ja, aber insgesamt ist über seinem Leben groß die Überschrift gestanden, gewinnen. Das ist der große Unterschied. Und unser Text, der gliedert sich in zwei Abschnitte, zumindest ich habe ihn so gegliedert. Und den ersten Teil, nämlich die Verse 19 bis 23, möchte ich überschreiben mit der Überschrift andere Menschen für Jesus gewinnen. Oberste Priorität im Leben des Paulus war, Gott zu dienen, indem er andere Menschen zu Jesus führt, sie für Jesus gewinnt. So wie er sollten noch viele Jesu Gnade erfahren. Und ein Prinzip ist hinter Paulus Auftreten und Wirken besonders sichtbar. Das lesen wir eben in Vers 19. Da steht eben, dass er allen gegenüber frei ist und er hat sich allen zum Sklaven gemacht, damit er immer mehr gewinnt. Das heißt, das Prinzip, ich wiederhole es nochmal, allen gegenüber frei, aber sich allen gegenüber zum Sklaven machend, um möglichst viele zu gewinnen. Also Paulus war allen gegenüber frei, aber trotzdem hat er sich allen gegenüber zum Sklaven gemacht. Er hat seine Freiheit aufgegeben, er hat sich darunter gestellt unter etwas, um möglichst viele zu gewinnen. Das war sein Beweggrund. Was heißt das jetzt genau? Das heißt, dass Paulus innerlich komplett frei war von den Meinungen und auch den Handlungsweisen anderer Menschen. Er ließ sich nicht manipulieren, aber trotzdem hat er sich in seiner Lebensweise des Öfteren an unterschiedliche Situationen angepasst. Paulus war keineswegs feige oder, wie man vielleicht meinen möchte, ein Chamäleon. Sein Motiv war einzig und allein, Menschen nicht unnötig vor den Kopf zu stoßen, sondern sie anzunehmen und auch sie abzuholen, wo sie sind und ihnen Christus vor Augen zu malen. Sein Ziel war stets, arme und verlorene Menschen für Jesus zu gewinnen. Das war seine oberste Priorität, weil jeder Mensch braucht Erlösung, jeder Mensch braucht Jesus. Und er nennt da einige Beispiele, wie sich das in seinem Leben ausgedrückt hat. Er sagt zum Beispiel in Vers 20, er ist den Juden ein Jude geworden, um die Juden zu gewinnen. Obwohl Paulus als Heidenapostel bekannt ist, hatte er ein großes Anliegen für sein Volk, nämlich die Juden. Und zum Heidenapostel ist er erst später geworden. Das lesen wir in der Apostelgeschichte, ich glaube in Kapitel 19. Zuerst ist er immer zu den Juden gegangen, hat sich mit ihnen in den Synagogen getroffen. Und erst später, wo sie ihr Herz eben absolut verhärtet haben, hat er gesagt, von nun an gehe ich zu den Nationen. Aber am Anfang war er auch noch immer bei den Juden. Und wenn er neu, wie gesagt, in eine Stadt gekommen ist, ist er zuerst in die Synagoge gegangen, um dort zu lehren. Und erst später, wegen der Sturheit der Juden, hat er sich dann speziell den Nationen zugewandt. Seine Berufung hat sozusagen eine gewisse Kurskorrektur erlebt. Trotzdem können wir sagen, seine Liebe zu seinem Volk, den Juden, hat nie und nimmer abgenommen. An welchem Beispiel sehen wir jetzt, dass der Paulus den Juden ein Jude geworden ist. Das können wir jetzt nachlesen in Apostelgeschichte 21, ab Vers 23, wir tun es jetzt aus Zeitgründen nicht, aber da ist er bereit, den Gesetzesforderungen der Juden sich anzupassen. Ja? Er geht aber keine faulen Kompromisse hinsichtlich des Evangeliums ein. Ja? Das ist ganz wichtig. Also immer wenn es ums Evangelium geht, sagt der Paulus, no, 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 no. Also da gibt es keinen Kompromiss. Und er sagt das auch an einer Stelle ganz hart, in Galater Kapitel 1, Vers 8 und 9, in Bezug auf das Evangelium. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Das heißt, in Bezug auf das Evangelium macht der Paulus null Kompromisse. Er passt sich zwar immer wieder manchen Forderungen an, aber wenn es ums Evangelium geht, sagt er, nein, da fährt die Eisenbahn drüber, es gibt nur das freie Evangelium. Rein aus Gnade erlöst durch Glauben. Am Beispiel des Timotheus sehen wir eben, dass der Paulus bereit war, den Timotheus beschneiden zu lassen, um bei den Juden keinen Anstoß zu erregen. Später, als aber die Juden ihn drängen, nämlich beim Titus, auch diesen beschneiden zu lassen, weil die Juden sagen, sonst kann dieser nicht errettet werden, macht der Paulus Stopp und sagt, na, der Titus wird nicht beschnitten, weil die Beschneidung keine Voraussetzung für das Heil ist. Und das macht er ganz klar deutlich. Er hat das gesehen als einen frontalen Angriff auf das Evangelium und lässt den Titus eben nicht beschneiden. Titus war ja aus den Nationen. Ja, und es hat einige Juden gegeben, die gesagt haben, auch die Nicht-Juden müssen beschnitten werden, damit sie errettet werden können. Und wir sehen da anhand von Paulus, dass er immer ganz nüchtern abwägt, ist es etwas, wo ich sage, Kompromiss ist vielleicht falsch gesagt, aber wo ich nachgeben kann, ja, weil es jetzt kein Hindernis für das Evangelium sein soll, aber wo auch das Evangelium nicht kompromittiert wird, dann ist er bereit im Falle von Timotheus, aber wenn es um die Frage des Evangeliums geht, ja, dass es kompromittiert wird, ja oder nein, sagt der Paulus, nein. Das Evangelium muss rein erhalten bleiben. Und da gibt er nicht nach. Und er wägt da immer nüchtern und konsequent ab. Schaut immer, was auf dem Spiel steht. Das heißt, faule Kompromisse bei Paulus? No. Das ist eine Fehlanzeige. Paulus war konsequent und zwar zu 100%. Er ist den Juden wie ein Jude geworden, um die Juden zu gewinnen. Dann schreibt er erst denen unter Gesetz wie einer unter Gesetz geworden, um die unter Gesetz zu gewinnen. Die Juden waren jene unter Gesetz. Juden bezieht sich aber voraussichtlich jetzt mehr auf die Volksbräuche und die unter Gesetz wahrscheinlich mehr auf das religiöse Leben. Dann schreibt er weiter in Vers 21, er ist denen ohne Gesetz wie einer ohne Gesetz geworden, um die ohne Gesetz zu gewinnen. Wer ist mit denen, die ohne Gesetz sind, gemeint jetzt? Sind das jetzt die unzivilisierten Menschen oder quasi die Verbrecher der Antike, ja, die, was ohne Gesetz sind? So war das natürlich nicht zu verstehen, sondern gemeint sind in diesem Fall, so wie die Juden das Gesetz hatten, hatten eben andere Menschen nicht dieses mosaische Gesetz, das waren also die Heiden, die Nicht-Juden. Die hatten sehr wohl ein Gesetz, also die Römer, Griechen, die hatten viele Gesetze, nämlich ihre eigenen, aber sie hatten keinen echten Bezug zum Gesetz Mose. Und das sind die, die der Paulus da meint, mit die, die ohne Gesetz sind. Und Paulus, wenn er diese Leute trifft und ihnen das Evangelium verkündigt, versucht er ihnen auch nicht das Gesetz Mose aufs Auge zu drücken. Warum nicht? Schlicht und einfach, wie ich schon angedeutet habe, weil das Gesetz Mose für die Errettung keine Relevanz hat. Das Gesetz kann nicht erretten. Im Römerbrief beschreibt der Paulus das ganz genau. Das Gesetz kann ja nur eine Übertretung aufzeigen von Gottes Geboten. Ja? Aber es kann ihn nicht rausreißen. Es kann nur aufzeigen, wo du etwas falsch gemacht hast. Ja? Im Straßenverkehr genau das Gleiche. Ja. Der Polizist kann nur aufzeigen, wenn du die 50 Geschwindigkeitsbegrenzung übertreten hast. Ja. Aber es gibt keine Wiedergutmachung dafür. Wir sehen also, das Gesetz macht nicht frei, sondern das Gesetz ist etwas, was Fehler aufzeigt. Und wenn man sich stur nur ans Gesetz hält, kann man auch sagen, das Gesetz knechtet, aber es macht nicht frei. Frei und macht einzig und allein das Evangelium. Ja? Das Evangelium macht mich und dich frei, es macht uns frei von Sünde. Denken wir an die Menschen in unserem Umfeld oder bei uns in der Gemeinde, an uns selbst, wie wir durch unsere Begegnung mit Jesus frei geworden sind. Es können verschiedene Süchte gewesen sein, Abhängigkeiten, auch Drogen oder auch Angst, Depressionen. Ich glaube, jedem von uns fällt da genug ein, wo Jesus uns herausgeholt hat, wo Jesus uns frei gemacht hat. Von Ängsten, von inneren Nöten, von Zwängen. Wenn man sagt, du sollst oder du musst oder du darfst nicht, dann führt das nicht zur Errettung. Ja. Allein das Eingreifen von Jesu durch seinen Heiligen Geist und durchs Gebet, das macht uns wirklich frei. Aber nicht, wenn einer sagt, du musst das machen. Ja. Das sind dann äußere Zwänge und Gebote, das macht uns aber nicht frei, das ist eher eine Last, was uns aufgelegt wird. Ja. Sondern das Evangelium macht frei und befähigt uns dann von innen heraus, gute Dinge zu tun. Zurück jetzt zu Paulus. Paulus wurde den Heiden wie jemand ohne jüdisches Gesetz, obwohl er nicht ohne Gesetz war, das schreibt er ja. Ja. Aber es ist jetzt ein bisschen tricky, ja. Was heißt das jetzt? Auf der einen Seite ist er wie jemand geworden ohne Gesetz, aber er war nicht ohne Gesetz. Was meint da der Paulus? Irgendwie verwirrend, oder? Lesen wir dazu Römer 13, 8 bis 10. Paulus spricht da nämlich von einem neuen Gesetz. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Das heißt, von dem neuen Gesetz, von dem der Paulus da spricht, spricht er nicht mehr von dem alten Gesetz des Buchstabens, sondern von dem neuen Gesetz des Geistes, wie es im ganzen Neuen Testament beschrieben wird. Und das ist das Gesetz der Liebe. Liebe durch den Heiligen Geist. Gut, also Paulus ist den Juden wie ein Jude geworden, er ist denen unter Gesetz wie jemand unter Gesetz geworden, er ist denen ohne Gesetz wie jemand geworden, der ohne Gesetz ist. Und dann schreibt in Vers 22 noch, dass er den Schwachen wie ein Schwacher geworden ist. Paulus war immer darauf bedacht, auf die Schwachen Rücksicht zu nehmen. Ja. Das lesen wir bereits in Kapitel 8, die Verse 8 bis 11, wo es um das Essen des Götzenopferfleisches gegangen ist. Ja. Wo er dann auch bewusst darauf verzichtet hat und war bereit, vegetarisch zu leben, um nicht andere Leute in ihrem Gewissen da negativ zu beeinflussen. Schwach besagt, dass einige im Leib Christi empfindlicher sind als andere. Sie tun sich schwerer, gewisse Dinge mit ihrem Gewissen oder auch mit ihrem Glauben zu vereinbaren. Und beim einen kann das eine Bereiche betreffen und für einen anderen sind es wiederum andere Bereiche. Das muss jetzt nicht exklusiv sein, dass einer als schwach jetzt deklariert ist im ganzen Christsein. Ja. Kann unterschiedliche Bereiche für unterschiedliche Personen betreffen. Und auch da war der Paulus eben bereit, Rücksicht zu nehmen, um keinen negativen Anstoß für das Evangelium zu geben. Wir sehen also die zusammenfassende Lebenseinstellung von Paulus. Er ist allen alles geworden, um auf alle Weise einige zu erretten, so schreibt er in Vers 22. Nochmal, bedeutet das jetzt, dieses allen alles werden, dass der Paulus ein Chamäleon war? So nach dem Motto, heute grün, morgen gelb, ja, Hauptsache nur nicht auffallen, ja, oder eher so wie ein U-Boot untertauchen, ja. oder vielleicht so wie eins der Suchbilder, die wir kennen, ja, mich entdeckt sowieso niemand. Ja. Ist das Leben von Paulus, wie es im Neuen Testament skizziert wird? Ich glaube ganz und gar nicht. Wenn man schaut, wie viel Widerstand auch der Paulus ja, bereit war, entgegenzunehmen. Und wir sehen am Beispiel von Paulus, Paulus war alles andere als ein Leisetreter. Er passt sich bloß je nach Situation den Vorschriften und Gebräuchen verschiedener Gruppen an, um möglichst viele Menschen für das Evangelium zu gewinnen. In Vers 23 lesen wir das noch einmal. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Davor sagt er gewinnen und da sagt er jetzt erretten. Das heißt, dieses Gewinnen, Menschen gewinnen, erretten, das ist eigentlich ist eine Gleichsetzung. Ja. Das heißt, wenn der Paulus da gewisse Kompromisse eingeht, ist das nicht aus Angst, sondern er tut etwas aus Liebe zu den Menschen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Verstehen wir das? Paulus macht gewisse Aktionen nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Und da, wo er merkt, hoppla, da geht es zu weit, da steht die Botschaft des Evangeliums auf dem Spiel, da sagt er, stopp, bis daher, aber nicht weiter. Beispiel Titus. Das heißt aber, Paulus ist aus Liebe bereit, auf eigene Dinge zu verzichten. Aber er hat nie an Widerstand gescheut. Paulus ist der Letzte, der einen Widerstand gescheut hat. Brauchen wir nur mal lesen, wie viele Diskussionen er gehabt hat, auch in der ganzen Apostelgeschichte, einfach mal nachlesen. Der hat sich nicht gescheut, auch zu den römischen Statthalter bis hin zum Kaiser ist er hingegangen. Ins Gefängnis hat er sich einsperren lassen. Es gibt ein ganzes Kapitel, wie oft er Schiffbruch erlitten hat und so weiter und so fort, wie oft er sich schlagen hat lassen, nur um des Evangeliums willen. Also Paulus war sicher keiner, der irgendwie nur an Widerstand oder Schmerzen oder irgendwas gescheut hätte, um des Evangeliums willen. Aber aus Liebe war er bereit, auf Dinge zu verzichten, um möglichst viele Menschen zu gewinnen. Zum Beispiel bei denen aus den Nationen, ihnen ja nicht das Gesetz Mose aufs Auge drücken, weil es für die Errettung, für das Heil keine Relevanz hat. Wie man gehört in einer der letzten Predigten, glaube ich, vom Jochen, dass er bereit war, ihm auf gewisse Rechte zu verzichten. Er hat seine eigene Frau nicht mitgenommen, er hat keinen Lohn für das Evangelium, für die Verkündigung des Evangeliums in Anspruch genommen, was viele andere zu seiner Zeit sehr wohl getan haben. Er war immer bereit, die zweite Meile zu gehen. Und die Triebfeder des Paulus waren nicht Angst, sondern es war Liebe. Selbst aufopfernde Liebe. Die Frage, die wir uns an dieser Stelle uns selbst stellen dürfen, ist, was treibt uns im Leben an? Was hat für uns im Leben Priorität? Wofür setzen wir unsere Zeit und unsere Kraft ein? Gibt es Dinge oder Bereiche in unserem Leben, die zu überdenken sind? Gibt es vielleicht irgendetwas, wo wir zurückstecken sollten? Was fällt dir jetzt spontan ein? Vielleicht macht der Heilige Geist dir jetzt in diesem Moment etwas deutlich. Dann sprich mit Jesus jetzt drüber und bitte den Herrn Jesus, dass er dir in deiner Situation, in deinen Herausforderungen hilft. Das war der erste Teil der Predigt. Andere Menschen für Jesus gewinnen. Der zweite Teil jetzt, das eigene Leben für Jesus gewinnen, sind die Verse 24 bis 27. Immer wieder ermutigt uns Paulus in seinen Briefen zum Kämpfen. Ja, sagt er zum Beispiel in 1. Timotheus 6, 12 auch, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und in dem Abschnitt, den wir jetzt vor uns liegen haben, vergleicht Paulus das Christenleben mit einem Laufwettbewerb. Ja, jetzt nehme ich euch gedanklich mit auf eine kleine Reise. Ja, stellen wir uns vor, folgende Situation, wir sitzen im Olympiastadion in München. Ja, wo gerade die Leichtathletik-WM stattfindet. Es finden mehrere Bewerbe gleichzeitig statt, zum Beispiel Speerwerfen, Dreisprung, was gibt es da noch, Hochsprung. Die Menge verfolgt die Ereignisse mit Hochspannung, entweder frei Auge oder auf der großen Stadionleinwand. Und plötzlich fängt das ganze Stadion an zu brüllen. Die Leute halten sich vor Lachen die Bäuche. Sie wissen gar nicht mehr, wie ihnen geschieht. Warum? Was war geschehen? Der Platzsprecher hat den 5000-Meter-Lauf angekündigt. Ja? Und von der großen Anzeigetafel des Stadions werden jetzt nun die einzelnen Athleten eingeblendet. Gut, Athleten ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Sagen wir eher die Teilnehmer des ersten Vorlaufes. Denn schauen wir uns mal an, wie die ausschauen. 5000 Meter Lauf. Auf der Laufbahn 1, der erste Athlet ist barfuß. Also entweder hat er seine Laufschuhe daheim vergessen oder sie haben sie ihm gerade 10 Minuten vor dem Wettkampf geklaut. Aber barfuß kann man doch nicht beim 5000 Meter Lauf antreten. Laufbahn 2, ein Sumo-Ringer, gefühlt 250 Kilogramm. Der hat sich sicher im Wettbewerb geirrt, oder? Startnummer 3, der torkelt herum. Also ich glaube, der hat am Vorabend zu lang gemacht. War sicher Alkohol im Spiel. Und jetzt steigt er versehentlich noch der Nummer 1 auf die Füße, die dann mit schmerzverzerrtem Gesicht herumhumpelt. Ach. Laufbahn 4, der tritt überhaupt mit Wollmütze, mit Schal und Pelzmantel an. Ich glaube, dem scheinen die sehr kühlen Witterungsverhältnisse zu schaffen zu machen. Und dann auf Laufbahn Nummer 6 haben wir einen Athleten, der gähnt in einer Tour. Wie gibt's denn das? Ist der nicht ausgeschlafen? Ach so, der kommt von einem anderen Kontinent. Wahrscheinlich hat er noch einen Jetlag. Der ist erst am Vorabend angereist. Naja. Dann auf Laufbahn 7, der strotzt auch nicht gerade vor Selbstvertrauen, der wirkt eher verängstigt. Kaut an den Nägeln. Und auf der Laufbahn 8 haben wir einen richtigen Kraftlackel. Sieht verdächtig nach Doping aus. Und eher nach einem Sprinter, würde ich sagen. Aber für einen 5000-Meter-Lauf, ach ja, fast hätten wir es übersehen. Ist euch aufgefallen? Ha? Bitte? Ah ja, die Laufbahn 5, genau. Auf der Laufbahn 5 ist ein Durchschnittsathlet. Der sieht so aus wie der Rainer, so wie du und so wie ich. Ein Durchschnittsathlet. Und was hat da auf dem T-Shirt stehen? Ah, da steht drauf, Winning for Jesus. Gewinnen für Jesus. Okay, ja, dann kann es ja losgehen, oder? So, was glaubt ihr, wer wird dieses Rennen gewinnen? Genau so ein Beispiel des Wettlaufs gebraucht der Paulus in unserem Text als Aufforderung an uns, wie wir als Christen leben sollen. Wir sollen nicht einfach so laufen, so irgendwie dahin, sondern wir sollen laufen, um zu gewinnen. Aber wie können wir als Christen unser Leben gewinnen? Wie können wir diesen Lauf, wie können wir unser Leben gewinnen? Jesus hat in Bezug auf das Leben und auf das Verlieren und Gewinnen Folgendes gesagt in Markus 8, 34 bis 36. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Das heißt zuerst einmal, dass wir unser altes Leben verlieren müssen, um das neue Leben in Jesus leben zu können und es für ihn zu gewinnen.
Ja. Und wenn wir anschauen den Text jetzt, dann, also mir fallen da 5 Kampfeigenschaften auf, die der Paulus hier beschreibt, die uns als Christen auszeichnen sollen. Wie sollen wir diesen Lauf laufen, also unser Leben als Christ leben? 5 Eigenschaften, die der Paulus hier nennt. Die erste ist, wir sollen ausdauernd laufen. In Vers 24 sagt er, wir sollen so laufen, und das Ganze ist ja ein Bild dafür für unser Christenleben, wir sollen so laufen, dass wir den Preis gewinnen. Das heißt, so viel wie, wir sollen nicht aufgeben. Ich kann mich noch erinnern an einen meiner Bibelschullehrer damals in Scroon Lake, das war noch im alten Jahrtausend, ich glaube, ja, im 98er Jahr war das. Der hat uns den Epheserbrief ausgelegt und eine Sache hat er uns ganz stark eingetrichtert, er hat gesagt, I will not quit. By God's grace, I can do it. Also, ich werde nicht aufgeben. Mit Gottes Gnade kann ich alles bewältigen. Ja? Also, im Mittelpunkt Gottes Gnade und trotzdem natürlich der eigene Wille, nicht aufzugeben. I will not quit. Ich werde nicht aufgeben. Durch Gottes Gnade kann ich Dinge im Leben erreichen. Und wir haben auch die Verheißung, was Gott anfängt, das führt er auch zu Ende. Philipper 1, 6. Ja. Das heißt, wir sollen so laufen, dass wir den Preis gewinnen. Und dieser Vers 24 sagt übrigens nicht aus, dass das christliche Leben nur von einem einzigen von uns jetzt gewonnen werden kann. Ja? Sondern es ist einfach ein Bild dafür, dass wir alle, dass jeder einzelne von uns wie ein Gewinner laufen soll. Ja? Es ist ja kein Wettkampf, ein Bruder gegen den anderen mit Ellbogentechnik. Ja? Wer ist der Stärkere, wer setzt sich durch? Nein, es ist ein Bild dafür an jeden Einzelnen für uns. Jeder von uns soll so laufen wie ein Gewinner, weil wir in Jesus schon Gewinner sind. Also ausdauernd soll man laufen. Das heißt, wir sollen nicht aufgeben, sondern, wenn wir gleich noch sehen, auf das Ziel hinschauen. Ausdauernd also, diszipliniert sollen wir laufen. Vers 25, wir sollen kämpfen, indem wir enthaltsam sind in allem. Vers 27, da lesen wir, dass der Paulus seinen Leib den geistlichen Zielen unterwirft und auch viele Dinge verzichtet, wie wir vorhin schon gehört, hat er verzichtet, seine Frau mitzunehmen und so weiter und so fort. Die Frage ist, was brauche ich wirklich im Leben? Ich denke, die Phase, in der wir jetzt durchgehen, in den letzten 1,5 Jahren, wo wir auch teilweise durch gewisse Lockdowns auf ein Minimum reduziert worden sind, hat vielleicht auch einige positive Effekte gehabt, dass man vielleicht auch in sich gegangen ist und sich auch überlegt hat, ob Christ oder nicht Christ, was denn wirklich an Wert im Leben hat. Ja. Und auch, glaube ich, sind viele von uns und auch außen, die jetzt nicht mit dem Glauben was am Hut haben, glaube ich, auch zur Besinnung gekommen, um auch einfach mal das Leben zu reflektieren und zu schauen, was hat denn wirklich Sinn im Leben. Ja. Und dass man mal aus dem Strudel des Getriebenseins herauskommt, dass man mal ein bisschen runterfährt und sich auf die wirklichen Werte des Lebens besinnt. Verzichten. Paulus ermutigt uns, von uns aus zu verzichten und nicht alles mitzumachen. Ja? Aber so Ausdrücke wie Zucht, Disziplin, Enthaltsamkeit hört man heutzutage sowieso nicht gerne. Ja, ich kann mich schon an den Slogan aus meiner Jugend erinnern, der durch gewisse Gruppen rausgepustet worden ist, ja. I want it all and I want it now. Ja. Also ich möchte einfach alles haben, ich möchte das volle Leben genießen in vollen Zügen und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Ja. Kostet es, was es wolle. Also ich will alles genießen und zwar sofort. Instant. Die Frage ist, was brauche ich wirklich im Leben und was zählt wirklich? Und ich weiß, die Welt bietet viel Brot und Spiele, ja, ob das jetzt irgendwelche Konzerte oder künstlerische Dinge sind oder auch sportliche Events. Und ich weiß von mir selber, ich schaue selber gern Fußball und dann, wo eine Zeit lang nichts möglich war, denkt man sich, ah, wow, ist eigentlich langweilig. Ja. Was mache ich denn mit meiner Zeit? Oder irgendwelche Kunstevents oder so, der Jochen war es da, ein Lied davon zu singen, selber als Aktiver und Beteiligter, der eine Zeit lang da gar nichts durchführen hat können. Ja, man ist einfach eingeschränkt, aber man lernt sich aufs Wesentliche dann zu besinnen. Paulus' Lebenseinstellung erfordert die Disziplin eines Athleten. Das heißt, er ist bereit, auf gewisse Dinge zu verzichten, auch auf gewisse Privilegien. Und auch in unserem Leben als Christ brauchen wir immer wieder Selbstbeherrschung, Disziplin und auch Mäßigung. Selbstbeherrschung ist übrigens auch eine Frucht oder zählt zur Frucht des Heiligen Geistes. Ja. Dann habe ich schon angeschnitten, die dritte Eigenschaft ist, wir sollen zielgerichtet laufen. Der Paulus läuft nicht wie einer, der nicht weiß, wo es lang geht. Er kämpft da nicht so wie ein Boxer, der nur Fliegen fängt, ja, oder der ins Leere schlägt, wie er schreibt. Habt ihr das mal gesehen? Ein Schwergewichtskampf, wo ein Boxer ins Leere geschlagen hat. Das fängt er nicht einfach so ab, sondern so ein Schlag ins Leere bringt ihn fast selber zu Fall. Ja. So sollen wir nicht kämpfen. Paulus sagt, wir sollen stets fokussiert sein in der Nachfolge. Ja. Philipper 3, 13 und 14. Ja. Wir laufen auf das Ziel hinzu. Ja. Wir sollen auf das Ziel hinzujagen. Und Paulus wollte keine Zeit und Energie verschwenden. Er verzichtet auf Luxus und achtet auch speziell darauf, dass sein Körper nicht die Herrschaft über sein Leben gewinnt. Ja. Auf der einen Seite sagt er zwar, okay, Körper, wir sollen schon achtsam damit umgehen, ist der Tempel des Heiligen Geistes, aber er macht aus seinem Körper keinen Kult draus, sondern ist bereit, den auch zu schinden, um des Evangeliums zu willen. Also zielgerichtet soll man laufen, als nächstes dann auch siegessicher. Paulus war in seinem Leben stets auf Sieg eingestellt. Er wusste ja, dass er eines Tages einen Siegeskranz bekommen würde für sein Leben. Und dabei geht es nicht um die Erlösung, sondern es geht um den Lohn für den treuen Dienst, den er getan hat. Das heißt, wir werden nicht errettet, indem wir den Lauf gewinnen, sondern wir laufen siegesgewiss, weil wir bereits errettet sind. Ja, ich wiederhole den Satz nochmal. Wir werden nicht errettet, indem wir diesen christlichen Lauf gewinnen, sondern, ganz anders, wir laufen siegesgewiss, weil wir bereits errettet sind. Ja? Ganz wichtig. Also deshalb dürfen wir siegessicher laufen und wir sollen vorbildhaft sein. Paulus war sich ja bewusst, Vers 27, dass er stets im Rampenlicht war. Die Leute haben ihn mit Argusaugen beobachtet und haben nur geschaut, wo sie ihn irgendwie, ja, wie sagt man, zum Stolpern bringen konnten. Er ist also von seinen Kritikern stets inspiziert worden. Und der Paulus war niemand, der anderen etwas gepredigt hat, was er selbst nicht gehalten hat, sondern er war selber stets ein gutes Vorbild. Und daher konnte er auch andere ermahnen, ihn und sein eigenes Leben nachzuahmen. Ja? Also das hat nur Paulus können. Ja? Also ich würde das nie von mir selber behaupten wollen, ahmt es mich nach, also ganz und gar nicht. Aber der Paulus hat so ein vorbildhaftes Christsein gehabt, dass er sagen können hat, ahmt es mich nach. Aber er sagt dann gleichzeitig, so wie ich Christi Nachahmer bin. Das ist nämlich die Kehrseite. Und wenn einer ein vorbildhaftes Beispiel war im Neuen Testament, dann denke ich, ist es Paulus, so wie er gelebt hat. Kompromisslos alles einzusetzen, alles aufzugeben, ja, in Bezug aufs Evangelium ganz klar zu schneiden und sein ganzes Leben einzusetzen und von der Motivation her nicht aus Angst, sondern aus Liebe getrieben zu sein. Ja. Werden wie Jesus war überhaupt sein Lebensziel. Und ich denke, es gibt in unserer Zeit Menschen, die auch so Vorbilder sind. Mir hat der gleiche Bruder, von dem ich vorhin erzählt habe, hat mir vor ein paar Wochen einen Link geschickt von zwei Musikern, die in den 70er Jahren in der deutschen christlichen Musikszene aufgetreten sind. Ich weiß nicht, die kennt ihr ja wahrscheinlich, einige von euch. Arno und Andreas, kennt ihr die? Also die haben 20 Jahre lang Musik gemacht, so bis, jetzt muss ich überlegen, ich glaube Anfang 70, also 71 bis 91 circa. Ja, also der Andreas Malessa, der hat da viele Bücher geschrieben, der Arno weiß jetzt nicht, wie er im Nachnamen hat. Backhaus, genau, Arno Backhaus und Andreas Malessa. Und die waren als Duo bekannt, Arno und Andreas, ja, so in den 70er Jahren halt, haben ein bisschen hippie-mäßig ausgeschaut, viele provokante Aktionen auch gemacht. Einmal in der Fußgängerzone in München, glaube ich, beschreibt der Arno Backhaus, da hat er gesehen, jeder wollte nur Geld und seine Sachen verkaufen. Und dann hat er mal so eine Aktion gemacht, hat so einen Hut mit Geld hingestellt, hat sich hingesetzt und ein Schild hin, bitte bedienen Sie sich. Gell? Ja, ich bin überreich beschenkt, bitte bedienen Sie sich. Gell? Und Leute haben dann was rausgenommen und dann hat er innerhalb kurzer Zeit ein polizeiliches Verbot bekommen dafür. Gell? Ja, weil er keine Genehmigung gehabt hat. Ja. Wie auch immer. Also, sie haben viele Aktionen durchgeführt und sie waren in ihren Liedtexten sehr prägnant immer. Teilweise haben sie ja ein bisschen provoziert und so weiter, aber ihr Anliegen dahinter, sie wollten immer Menschen für Jesus gewinnen, haben sie ja viele aufmerksam gemacht. Und ich denke, es sind auch viele durch sie zum Glauben gekommen. Und sie sind so zwei Leute für mich, die einfach Vorbilder sind. Ja. Die haben bis 91 haben sie zusammen Konzerte gemacht, dann haben sie sich getrennt, weil jeder dann natürlich eine Familie gehabt hat und so weiter. Und beide waren jetzt aber auch die letzten 3 Jahrzehnte evangelistisch unterwegs, haben zahlreiche Bücher geschrieben, viele Veranstaltungen gemacht. Und jetzt haben sie vor kurzem, gerade vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, haben sie ein letztes Konzert gemeinsam gemacht. Ja. Das kann man online noch anschauen bis Ende des Jahres. Ich kann euch dann auch gerne den Link dann geben. Und von ihrer Leuchtkraft ist absolut nichts weniger geworden. Ja. Die sind genauso wie damals, genauso noch klar unterwegs fürs Evangelium. Vielleicht ein bisschen, ja, nicht mehr so provokant wie auch immer, vielleicht doch gleich provokant. Auf jeden Fall, die Message hat sich bei ihnen nicht geändert. Es geht nach wie vor immer nur um Jesus allein. Und das sind für mich so Vorbilder im Glauben, wo ich sage, ich bin dankbar, dass es solche Leuchttürme gibt in unserer heutigen schwierigen Zeit. Ein anderes Beispiel für mich ist auch in der christlichen Musikszene, zum Beispiel der Michael W. Smith, der schon vor Jahrzehnten auch Konzerte gemacht hat, Lobpreiskonzerte, also ein bisschen auf einer anderen Schiene, wo er auch viele Christen ermutigt hat, einfach Jesus nachzufolgen. Und auch jetzt, 20 Jahre, nachdem er da diese CDs da gemacht hat, übrigens genau am 11. September 2001 ist die veröffentlicht worden. Und jetzt hat er 20 Jahre später hat er die gleichen Lieder noch einmal veröffentlicht oder ein Konzert gegeben mit einem riesigen Sinfonieorchester. Und einfach herrlich zum Anhören, wirklich eine Ermutigung. Und du merkst einfach, dass der Geist Gottes durch ihn und auch durch seine Musik und durch die ganzen Beteiligten da auch wirkt. Ja. Und das sind für mich Leuchttürme, Vorbilder auch. Und ja, es ist auch gut, wenn wir Vorbilder haben. Ich hoffe, wir sind gegenseitig natürlich auch Vorbilder. Aber ich wollte jetzt bewusst einmal da Beispiele herausgreifen, die wirklich in unserer Gesellschaft auch große Vorbilder sind. Ja, ich möchte einfach schließen, nochmal ganz kurz zusammenfassen. Als Nachfolger Jesu bist du geborener Gewinner. Also wer mit Jesus beginnt, der gewinnt, haben wir gesagt. Das Prinzip bei Paulus war, allen gegenüber frei, aber sich allen gegenüber zum Sklaven machen, um möglichst viele Menschen zu gewinnen. Dann haben wir uns angeschaut, dass wir das eigene Leben für Jesus gewinnen sollen, indem wir eben diese Eigenschaften auch verfolgen, dass wir ausdauernd laufen, diszipliniert, zielgerichtet, siegessicher und vorbildhaft. Und ich möchte enden mit einem Zitat von Jim Elliot, der gesagt hat, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich wiederhole es noch einmal. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Amen.